Ich muss mich nach dieser Woche jetzt schwer beherrschen, dass es keine Gebetswegpredigt wird. Wenn es zu viel Gebetsweg wird, hebt doch mal kurz die Hände. Das machen wir dann nachher bei der Führung. Seit ich vor ungefähr 8 Wochen in unserer Volle Kanne ein Plenum machen musste, also einen Kindergottesdienst zu einer Begebenheit aus dem Leben von Jesus, seither beschäftigt mich dieses Thema. Und in dieses Thema, das wir jetzt gleich besprechen werden, werde ich jetzt mit uns hineingehen. Wir gehen dazu ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Das ist der Lebensbericht von Jesus, nach dem der Matthäus aufgeschrieben hat. Matthäus, da steht übrigens auch das Vaterunser im Matthäus-Evangelium. Nur so als Hinweis, Link zum Gebetsweg. Wir sind im Kapitel 21. Was ist bisher passiert? Jesus ist geboren, aufgetreten, hat gepredigt, geheilt und jetzt spitzt sich das so langsam zu im Leben von Jesus. Jesus ist schon Richtung Jerusalem, er befindet sich sogar schon im Tempel und wir stellen fest beim Lesen, wenn man das liest, Kapitel 20 und 21, dass Jesus sich Feinde gemacht hat. Jesus hat sich Feinde gemacht. Fragt man sich, wie geht denn das? Der war ja gewaltlos, der hat ja niemand irgendwie verprügelt oder irgendwas. Was er getan hat, er hat Menschen geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat gepredigt, natürlich auch übers Gericht, da war die ein oder andere unangenehme Predigt dabei. In Kapitel 20 hat er mal einen Feigenbaum verdorren lassen, ohne Erlaubnis vom Grünflächenamt, vielleicht war das Problem, das weiß ich nicht so genau. Aber eigentlich hat er nichts getan, womit man sagen müsste, dass der jetzt das gerechtfertigt wäre, dass er so viele Feinde hat. Wir sehen daraus nur, und das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel und ich glaube auch durch unser Leben, manche machen sich Feinde, weil sie ganz für und mit Gott leben. Wer ganz mit Gott lebt und wer für diesen Gott lebt, der macht sich Feinde. Und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich. Die gute Nachricht für alle Harmoniemenschen, zu denen gehöre ich auch, für alle, die es allen recht machen wollen, die von allen geliebt werden wollen, das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Und das ist zugleich auch die schlechte Nachricht. Das funktioniert. Das hat nicht mal bei Jesus funktioniert. Der versucht hat, alle zu lieben, der für alle da zu sein, der gekommen ist, um die Menschen zu erlösen und trotzdem hat er Feinde. Wenn wir mit diesem Gott leben, dann passiert was. Dann passiert auch was in der unsichtbaren Welt. Das heißt, Jesus sagt mal selber, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Da verschiebt sich was. Da werden Kräfte frei. Da werden Energien frei. Und dann gibt's Feinde. Ich bin bei uns in diesem Dorf da, Ernersreuth, Lippertsreuth, im Ortschaftsrat. Und da komme ich nicht sehr häufig. Das sind tolle Leute. Aber da komme ich immer wieder in so Situationen, wo dann was läuft, wo ich sage, da kann ich jetzt eigentlich nicht mitmachen als Christ. Da ist mein Gewissen, schlägt da an. Und das bringt mich in eine Not. Weil wenn ich sage, ich finde es nicht in Ordnung, dass wir das so machen, dann stehen alle anderen blöd da. Und ich habe aber wenigstens ein reines Gewissen. Aber wenn ich mitmache, dann habe ich kein reines Gewissen, dann werde ich Gott untreu oder zumindest empfinde ich so. Und ich glaube, das sind genau die Situationen, die dazu führt, dass wir uns, wenn wir mit Gott leben, dass wir uns da auch Feinde machen. Weil wir damit andere auch einen Spiegel vorhalten. Also es ist was ganz Natürliches, dass das passiert. Und das sage ich als Trost und aber auch, damit wir einfach das wissen, damit wir es verstehen, wenn wir mit diesem Gott leben, ganz konsequent, dann werden wir Feinde haben. Unsere Tochter sagt immer, jeder hat Hater. Dann haben wir eben Hater. Ich denke, die verfolgte Kirche, Manfred habe ich auch irgendwo gesehen, oder? Da sitzt er, genau. Ich meine, die erleben das ja hautnah, was es heißt. Das sind ja keine bösen Menschen. Sondern sind Menschen, die mit Jesus leben. Und dann werden da diese Energien und Kräfte frei. Aber ich kann diese Aussage jetzt nicht ganz so stehen lassen. Ich möchte auch dazu sagen, nur weil man Feinde hat, das wäre eben der Umkehrschluss, heißt es nicht, dass man auf einem guten Weg mit Gott ist. Das wäre der falsche Umkehrschluss. Manche machen sich auch Feinde, weil sie sich dumm verhalten. Und dann, und das ist das Allerschlimmste, manche verwechseln noch das eine mit dem anderen. Die fühlen sich dann auch noch als verfolgte christliche Minderheit, benehmen sich aber wie der Elefant im Porzellanladen. Also da muss man schon sehr, sehr ehrlich zu sich selber sein. Und wenn man da unsicher ist, habe ich jetzt Feinde, weil ich für Gott lebe, oder habe ich Feinde, weil ich mich dumm verhalte, dann such dir mal jemanden, von dem du weißt, der wird mir die Wahrheit sagen. Und dann bereite ich auf das Gespräch vor und frag mal nach, was denkst denn du? Also Wenn wir mit Gott leben, haben wir Feinde. Das wird passieren. Das ist bei Jesus passiert und es zieht sich durch die ganze Bibel. Aber nur weil wir Feinde haben, heißt es nicht, dass wir automatisch ganz konsequent mit Gott leben. So ein kleiner Ausflug. Jetzt die Feinde, die sich Jesus gemacht hat. Es waren im Wesentlichen zwei Gruppen, mit denen Jesus sich da auseinandersetzen musste. Die eine Gruppe, das sind die Pharisäer, da werden die meisten zumindest von euch schon mal davon gehört haben. Jüdische Elite-Frömmigkeit, könnte man vielleicht sagen. Männer, die es ganz ernst meinten mit dem Gesetz, mit der Tora, mit dem Gesetz von Mose, die das alles ganz genau ausgelebt und ausgelegt haben. Die begleiten Jesus von Anfang bis zum Schluss. Die sind immer um den rum und fordern den raus und provozieren den. Und so ab Kapitel 20 versuchen sie ihn auch wirklich loszuwerden. Warum? Was ist das Problem? Nun, Jesus maß sich in ihren Augen zu viel an. Er maß sich an, der Sohn Gottes zu sein. Jesus verhält sich nicht so, wie man sich verhalten müsste als ein Mensch der Schrift, trifft sich da mit Unreinen, mit Huren, mit Zolleinnehmern, mit Menschen, mit denen man nichts zu tun haben soll, berührt die sogar noch, das geht nicht in ihren Augen. Also das, für sie wurde Jesus wirklich zum Feind, weil ihre Frömmigkeit, ihre Vorstellung von richtig und falsch und wie das Gesetz zu verstehen und zu lesen ist, hinterfragt hat. Die andere Gruppe, die kam sozusagen von der anderen Seite, die andere Gruppe Feinde, die Jesus hatte, das waren die Herodianer. Von denen liest man nicht so viel. Im Matthäus-Evangelium meine ich sogar nur an dieser Stelle. Herodes, kennen vielleicht manche, das war der von Rom eingesetzte jüdische König in dieser Provinz. Weil man hat gesagt, naja, wir brauchen da schon noch einen König, damit die wenigstens das Gefühl haben, die Juden, die haben auch noch einen eigenen Herrscher, der kam ja aus der Linie derer, die vorher schon König waren, vor der Besetzung durch Rom. Und so hat man versucht, da irgendwie die noch ein bisschen zu beruhigen. Das war ein steter Unruheherd, dieses ganze Judäa. Also hatten die einen König, aber der hatte eigentlich nicht so viel zu melden. Der war von den Römern eingesetzt. Und alle diese, die da jetzt als Herodianer bezeichnet werden, das sind alle, die zu diesem System stehen, die für dieses System, Rom bestimmt Judäa und hat da noch so einen König, die dazu stehen, die das mittragen, die für, aus ihrer Sicht für Recht und Ordnung und für Frieden in der Gesellschaft sind. Die Herodianer haben deshalb ein Problem mit Jesus, weil Jesus möglicherweise wieder so ein Messias ist, der wieder einen Volksaufstand provoziert. Dann gibt's wieder Unruhe. Es gibt wieder eine Revolution. Der bringt wieder Unruhe rein, stachelt wieder die Menschenmassen auf. Und das hat man in dieser Zeit in diesem Land so alle paar Jahre gehabt. Regelmäßig gab's Aufstände, gab's Unruhe, gab's Streit in diesem Judäa. Das kam einfach nicht zur Ruhe. Und deshalb waren die Herodianer nicht sehr glücklich mit Jesus, weil sie befürchtet hatten, ja, der geht jetzt schon wieder der nächste Aufstand los. Also das sind so die Feinde, die Jesus hat, die ihn sozusagen von beiden Seiten bedrängen. Dann lesen wir Matthäus 22, 15, da kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Also diese Pharisäer, die machen ein Meeting, ein Doodle, dann machen wir da, wann haben alle Zeit? Mittwochabend. Und das einzige Thema von diesem Meeting ist, wie bringen wir den Jesus zu Fall? Das muss man sich mal vorstellen. Also da wird richtig Energie aufgewandt. Da wird richtig Zeit investiert. Und wie können wir das schaffen? Das war keine Spontanaktionen, sondern es war der gezielte Versuch, diesen Jesus fertig zu machen, diesen Jesus beiseite zu schaffen. Das ging ihnen zu weit. Also machen Sie ein Meeting, beraten sich hin und her, wird diskutiert und überlegt und dann hacken Sie einen Plan aus. Der Angriff, Vers 16. Sie schickten ein paar von ihren Jüngern und einige Anhänger von König Herodes, Herodianer, zu ihm. Und das ist sehr erstaunlich. Man muss nämlich wissen, dass die Herodianer und die Pharisäer, das war links und rechts, die waren eigentlich Feinde, das waren die eigentlichen Feinde. Die konnten gar nicht miteinander. Aber jetzt können die sich bei Jesus, um Jesus zu finden, um Jesus zu Fall zu bringen, verbinden die sich. Das ist eine sehr gruselige Sache. Also das wäre wie wenn das IDEA und die kommunistische Arbeiterzeitschrift eine neue Zeitung gemeinsam rausbringen. So irgendwie muss man sich das vorstellen. Wie soll denn das gehen? Geht ja gar nicht. Also die sind sich eigentlich spinnefeind. Die stehen ganz an ganz anderen Stellen. Aber sie verbünden sich gemeinsam gegen Jesus. So groß ist der Hass, so groß ist die Energie und dieser Druck, diesen Jesus loszuwerden. Also, und so schicken sie natürlich da ihre Jünger vor, die gehen da nicht selber, wollen sich nicht selber die Hände schmutzig machen, schicken ihre Jünger vor und dann noch die Herodianer, die gehen zu Jesus. Es ist nicht ganz klar, wo er ist, vermutlich ist er sogar im Tempel, aber das ist nicht gesichert. Und sie fragten ihn scheinheilig: Lehrer, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du sagst uns klipp und klar, wie wir nach dem Willen Gottes leben sollen. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Was ist denn das für ein Angriff? Das ist gruselig, wenn man Feinde hat, die einen so loben. Und genau das passiert Jesus. Ich habe das gelesen, das sind auch die gefährlicheren Feinde. Die Feinde, die auf einen losgehen und einen anschreien, mit denen kann man nur umgehen. Aber die Feinde, die so sind, die da noch schmeicheln und noch Wahrheiten reinpacken, die sind viel gefährlicher. Und genau mit diesen Feinden ist Jesus hier konfrontiert. Und die sagt, die sprechen ja die Wahrheit aus. Wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du sagst uns klipp und klar, wie wir nach dem Willen Gottes leben sollen. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Die wollen da die Tür öffnen. Die wollen sich da einschmeicheln, einschleimen bei Jesus. Sehr gekonnt. So, und jetzt ist die Falle gestellt oder aufgespannt. Als wir das im Kindergottesdienst gemacht haben, hatten wir da so einen schönen Schwanenhals, den die Dorothee immer gesichert hat, dass da kein Kind da reinkommt. Die Falle, die sie da aufgebaut haben, die ist jetzt gespannt. Und dann heißt's, und jetzt, das ist der Punkt, deshalb sage uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Das ist die Falle. Kann man jetzt sagen, okay, was ist jetzt das? Steuer, leidiges Thema, habe ich auch keinen Bock drauf. Was ist jetzt da eigentlich genau der Punkt? Was ist denn da das Problem? Weil ich glaube, uns erschließt sich diese Fragestellung nicht sofort. Wir gehen auch nicht mit dieser Fragestellung durchs Leben. Also noch kein Mensch hat mich bisher gefragt, du Dan, ich bräuchte mal deinen Rat als Pastor, wie siehst du denn das? Soll ich jetzt die Einkommensteuer zahlen oder nicht? Wie machen wir das am besten? Ist nicht unsere Fragestellung. Was ist denn hier, Matthias guckt schon ganz kritisch, da hinten, er ist Steuerberater. Hat dich das schon mal jemand gefragt? Ja, okay, also Steuerberater, da muss ich jetzt aufpassen, was das hier wird. Also, was ist der eigentliche Punkt? Der eigentliche Punkt ist, dass diese Steuerfrage, die war eine der umstrittenen Fragen überhaupt zu dieser Zeit für die Juden. Denn wer Steuern erhebt, der ist auch der Herrscher. Da geht es eigentlich um Macht und um Herrschaft. Und für die Juden war klar, ich habe hier aus dem Gesetz von Mose eine Stelle, ich lese euch vor, sieht man ein bisschen schlecht. Besitz an Grund und Boden, das ist aus dem Gesetz des Mose, darf nicht endgültig verkauft werden, weil das Land nicht euer, sondern mein Eigentum ist. Ihr lebt bei mir wie Fremde oder Gäste, denen das Land nur zur Nutzung überlassen ist. Also Gott nimmt für sich in Anspruch, der Landherr zu sein, der Landbesitzer. Und nach dem damaligen Verständnis hat nur derjenige das Recht, Steuern zu erheben, der auch das Land besitzt. Und die römische Steuer, das war so eine Mischsteuer zwischen Kopfsteuer, die jeder bezahlen musste, ob er Land besaß oder nicht. Und gleichzeitig wurden die Grundbesitzer, wie es halt so üblich ist, ja heute auch noch so, nochmal besonders rangenommen. Die mussten nochmal besondere Steuern zahlen. Wenn jetzt aber da so ein Kaiser daherkommt und sagt, ihr müsst Steuern bezahlen, weil ihr Grund besitzt, dann tritt der Kaiser in die Rolle von Gott. Und das hat den Juden wahnsinnig aufgestoßen, weil sie sagten, wie kann das sein? Gott ist der Besitzer des Landes und nicht der Kaiser. Wir können dem Kaiser keine Steuer zahlen, denn wenn wir dem Kaiser Steuer zahlen, dann tun wir ja anerkennen, dass er der Herr ist über das Land und nicht mehr Gott. Versteht ihr ein bisschen den Konflikt? Nehmen wir unsere Fragestellung. Aber zu der Zeit hat genau diese Fragestellung zu mehreren Aufständen und Kriegen geführt. So, und das ist jetzt die Falle. Nun, die Falle ist die Frage, die jetzt Jesus gestellt wird. Denn wenn Jesus sagt, ja, es ist, ihr müsst Steuern zahlen, dann legt er sich mit den Juden an. Dann sagt er förmlich, der Kaiser ist sowas wie Gott. Den muss man anerkennen. Wenn Jesus aber sagt, nein, ihr müsst keine Steuer zahlen, dann haben ihn die Herodianer dran. Mich würde es mal interessieren, wie lange das hier gehen würde, wenn ich jeden Sonntag predigen würde, wir müssen als Christen keine Steuern mehr zahlen, wie lange das hier gehen würde, bis man mich da von der Kanzel runterzieht, staatsseitig. Also das wird bei uns auch nicht funktionieren und das ist genau das Gleiche. Die hätten Jesus natürlich sofort, wenn der hinsteht und sagt, ihr müsst keine Steuern zahlen, dann wäre er weg vom Fenster. Also das ist die Falle. Das Ja oder Nein, beides sind eigentlich keine guten Antworten. Bei beiden Antworten wird er verlieren. Jetzt haben die, irgendwie sind die Pharisäer und die Herodianer an der Stelle auch ein bisschen naiv, fast schon süß, naiv. Weil sie meinen, sie können da Jesus einfach so eine Falle stellen, die können da einfach mal mit so einem Trick den Jesus zu Fall bringen. Jesus durchschaute ihre Hinterhältigkeit. Von Jesus heißt es ja, dass er wusste, wie es in den Herzen, in die Herzen der Menschen sah. Und ich würde sagen, er tut es auch heute noch, er sieht auch heute noch in unsere Herzen. Er weiß, wie es tief drin aussieht. Also Jesus durchschaut es. Er durchschaute das damals und er durchschaut es auch heute noch. Jesus durchschaut ihre Hinterhältigkeit. Ihr Heuchler, rief er, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Warum? Ich habe euch nichts getan. Ich will euch nichts Böses. Ich habe gute Nachrichten, keine schlechte Nachricht. Ich habe was Gutes zu sagen. Warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Also Jesus sieht es und er durchschaut es sofort. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann finde ich es wirklich naiv von den Pharisäern, dass sie meinen, sie können ihn, nachdem sie es ja übrigens an mehreren Stellen vorher schon probiert haben, das ist ja jetzt nicht der erste Versuch, diesen Jesus zu fassen, einfach mit so einem einfachen Trick da stellen. Jesus lässt sich nicht austricksen. Wir hatten es letzte Woche, kleine Anekdote noch, muss ich nur kurz erzählen, von Maultaschen bei uns am Esstisch. Und da gibt's ja diese Legende von den Herrgottsscheißerle, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass halt die schwäbische Hausfrau in der Fastenzeit das Fleisch mit einem Teigmantel umlegt hat, so dass man in der Fastenzeit auch Fleisch essen konnte, weil dann sieht's ja Gott nicht. Jetzt hängt bei uns in Ernerz heute ein Riesenplakat an der Bushaltestelle, da wird geworben für vegane Maultaschen. Und dann hatten wir es von Maultaschen, da sagt einer unserer Söhne, vegetarische Maultaschen, das ist doch ein Widerspruch in sich. Vor dem Hintergrund, dass man versucht hat, Gott zu bescheißen, ist es wirklich ein Widerspruch in sich. Funktioniert ja gar nicht, vegetarische Maultaschen. Also Jesus lässt sich nicht austricksen. Und das scheint mir wichtig zu sein, weil ich mich manchmal ertappe, dass ich mich verhalte wie so ein Pharisäer. Dass ich manchmal meine, ich könnte mich da auch vor Gott, und Gott und Jesus setze ich gleich, Jesus Christus für mich, ist das Gleiche oder der Gleiche. Ich meine manchmal, ich könnte den Jesus da auch so austricksen. Ich könnte da einfach mit so plumpen Tricks und Mauscheleien daherkommen und meinen, der kriegt das nicht mit. Ich denke das manchmal, total blöd. Gell? Ich habe jetzt ja das Privileg schon, dass ich mehrere Bücher geschrieben habe und ich habe mir vorgenommen, dass ich einen bestimmten Anteil von dem, was ich da verdiene, was leider nicht so viel ist, aber vielleicht ist es ja gut so, dass es nicht so viel ist, dass ich den Anteil immer weitergebe. Dass ich den für Menschen oder für gute Zwecke einfach gleich sofort, sobald ich es bekomme, geht es sofort weg. Beim ersten Mal ging das wunderbar. Beim zweiten Mal dachte ich, naja, unsere Familie ist ja irgendwie auch bedürftig. Wenn wir jetzt da mal schön essen gehen, das wäre doch bestimmt auch okay. Und dann habe ich mich ertappt, wie ich da beginne, da so rumzutricksen, so rumzumauscheln. Total blöd, muss ich doch gar nicht. Total schwachsinnig. Aber es passiert mir immer wieder. Aber liebe Leute, wir können den Jesus nicht austricksen, nicht so plump, so einfach. Und wir müssen es auch gar nicht. Vor Jesus ist Ehrlichkeit alternativlos. Und das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Er sieht, wie es in uns drin aussieht. Er weiß alles über uns. Er weiß, was uns regt. Und er weiß auch um unsere dunklen Seiten, um unsere guten Seiten. Wir gehen nachher zum Abendmahl, können wir genauso, wie wir sind, zu ihm kommen. Er kommt damit klar. Wir müssen da nichts verbergen. Auch wenn es uns peinlich ist oder unangenehm. Und wir müssen da auch nicht rumtricksen und irgendwas dahermauscheln. Können wir uns sparen. Macht gar keinen Sinn. Jesus lässt sich sowieso nicht austricksen. Also von dem her will ich das auch gar nicht versuchen. Dann sagt Jesus, geht weiter, zeigt mir eines der Geldstücke, mit denen ihr Steuern bezahlt. Sie gaben ihm eine römische Münze. Im Tempel, muss man sich mal vorstellen. Absolutes Bilder Verbot, das zweite Gebot, kein Bildnis von irgendwas anfertigen. Die jüdische Religion ist eine bildlose Religion. Aber auf dieser Münze, das ist ja dann das Nächste, ist ja ein Bild eingeprägt. Und damit hat er eigentlich die Pharisäer auch schon ein bisschen überführt, dass die auch nicht gar nicht so konsequent sind, wie sie da eigentlich tun. Und er fragte sie, wessen Bild und Name sind hier eingeprägt? Und hier habe ich so eine Münze, so ein Denar. Und das war vermutlich in etwa genau so eine Münze. Cäsar Augustus. Das ist das Bild und das ist der Name, der auf dieser Münze eingeprägt ist. So sah die Münze aus und sie antworteten, die des Kaisers. Den finden wir auf dieser Münze. Und da sagte Jesus zu ihnen, und das Wort kennen wahrscheinlich alle, dieses Jesuswort, nun gebt dem Kaiser, was ihm zusteht und gebt Gott, was ihm gehört. Das ist die Antwort von Jesus auf diese Falle. Und somit schnappt die Falle ins Leere. Jetzt kann man sagen, ja gut, Jesus ist dieser Falle gut ausgewichen. Aber viele sagen, in diesem Satz steckt noch viel mehr drin. Da steckt eine Theologie drin. Da steckt was Grundsätzliches drin. Da klärt Jesus uns grundsätzlich auf über das Verhältnis von Gott und Kaiser. Und ich will das hier kurz illustrieren an unserem Haus. Also ihr seht hier das Pfarrhaus von Ernertsreuthe. Schön, gell? Mit Hund. Ich hätte die fast gesagt, den kann man übrigens kaufen. Stimmt nicht. Also, ihr seht hier unser Haus. Und in diesem Haus, ich habe meine Tochter gefragt, das darf ich zeigen, das ist das Zimmer von unserer kleinen Tochter, Karis. Das ist ihr Reich. Und das Große ist das Reich meiner Frau und von mir. So, wenn nach biblischem Verständnis ist es so, dass Gott alles gehört. Gott gehört schlicht alles. Ich habe es ja vorher schon erklärt mit diesem Land. Alles gehört Gott, weil Gott alles gemacht hat. Ich glaube, viele Menschen würden heute sagen, so ein Quatsch, ich habe mir das erarbeitet, mein Haus gehört mir, das gehört doch nicht Gott. Aber nach biblischem Verständnis sind wir hier nicht die großen Besitzer, gehört uns nichts. Alles gehört Gott. Alles gehört Gott. Wir bewegen uns also immer, jeden Tag, 24/7, so wie unsere neue Living News heißt, immer im Herrschaftsbereich Gottes. Immer, ausschließlich. Er ist der Herr über alles. Aber in seinem Herrschaftsbereich, da gibt es wieder so kleine Unterherrschaftsbereiche. So, das ist das Zimmer von unserer Tochter Karis. In diesem Zimmer hat sie Hoheitsrechte. Also in ihrem Rahmen natürlich. Also wenn Freundinnen kommen und sie spielen da, darf sie bestimmen, was da gespielt wird und was nicht gespielt wird. Was sie natürlich nicht darf, ist zum Beispiel ein Lagerfeuer machen. Wenn sie das tun würde, dann würde ich sagen, nein, jetzt gehst du zu weit. Dann überschreitet sie ihre Grenzen. Das geht dann zu weit. Und ich denke, genau so ist es zu verstehen. Wir bewegen uns immer im Herrschaftsbereich Gottes und wir bewegen uns zugleich immer auch in Herrschaftsbereichen der Menschen. Immer auch. Und die dürfen und sollen wir respektieren als Christen. Paulus formuliert es so im Römerbrief. Und das ist für uns als Täufer ist das ein bisschen anstößig und herausfordernd. Und ich will jetzt hier keinem Staatskirchentum frönen. Aber es steht nun mal so im Wort und deshalb will ich es ernst nehmen. Alle ohne Ausnahme müssen sich dem Träger der Staatsgewalt unterordnen. Es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Also jedes Zimmer ist vergeben in diesem Haus. Und jedem, der da in so einem Zimmer hockt, hat Gott gesagt, das ist dein Zimmer. Da hast du bestimmte Kompetenzen, da hast du bestimmte Freiheiten, da hast du eine bestimmte Autorität. Und dann, jetzt kommt die Antwort hier, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Also Matthias, die Antwort ist immer, ihr müsst Steuern zahlen. Gell? Nur so für Beratungen. Deshalb zahlt ihr auch Steuern. Denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes, wenn sie beharrlich drauf bestehen. Ich glaube, wir haben hier sogar Leute also vom Finanzamt. Beamte Gottes, gell? Ein bisschen Respekt, liebe Leute. Beamte Gottes. Gebt also jedem, was ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Und mir scheint, dass dieses Wort in unserer Zeit wieder von Bedeutung ist. Und Kaiser ist für mich jetzt nicht nur, wir haben ja gar keinen Kaiser, Kaiser ist für mich auch Lehrer, der hat auch einen bestimmten Raum, dem Gott ihn gegeben hat. Oder ein Arzt, es wurde jetzt ein Arzt erstochen. Polizisten, Politiker, aber Vorgesetzte oder Busfahrer oder Eltern. Und jetzt heutzutage und nicht 1943, und das darf man nicht verwechseln, ist so ein Verhalten fast revolutionär. Ich habe den Eindruck, und so erlebe ich es ja ein bisschen mit meiner kommunalpolitischen Erfahrung, da tut jeder, was er will. Und das gehört eigentlich schon zu unserer Kultur, dass man dagegen ist und dass man sich da nicht unterordnet und keinen Respekt erweist, sondern das ist alles, jeder geht so seinen eigenen Weg und tut, was er will. Und das macht es sehr schwer für eine Gesellschaft überhaupt zu bestehen. Und ich träume davon, dass wir Christen nicht so sind, sondern dass wir Christen dafür bekannt sind, dass wir respektvoll sind, dass man mit uns gut arbeiten und umgehen kann. Ich habe übrigens mit dem Gebetsweg viel, viel erleiden müssen, was behördliche Dinge anbelangt, Auflagen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Da war mir das hier eine Mahnung zu sagen, Daniel, ordne dich da unter, mach's richtig, bleib freundlich und höflich, so will's der Herr. Das war für mich eine gute Ermahnung. Nun, wenn natürlich Dinge von uns verlangt werden, die gegen unser Gewissen gehen oder gegen den Willen Gottes, so wie wir ihn verstehen, dann sind wir gefordert, auch hinzustehen und zu sagen, so nicht. Aber wenn das nicht der Fall ist, und eine Erschließungsgebühr zum Beispiel, ist nicht gegen den Willen Gottes. Einkommensteuer, so wie ich es verstehe, auch nicht und andere Dinge auch nicht. Die sind halt nun mal so. Dann gilt es hier, respektvoll und höflich zu bleiben. Davon träume ich und das wünsche ich mir für uns als Christen und ich glaube, das wünscht sich Gott auch, dass wir uns so verhalten und dass wir dafür bekannt sind, dass man mit uns gut arbeiten kann, dass man mit uns gut umgehen kann, dass wir respektvoll über die Menschen reden, die Gott uns eben nun mal gegeben hat, uns zu leiten und zu führen. Dass wir nicht irgendwelche Posts loslassen, wo wir uns einfach auslassen über diese Menschen, wüst und gemein und hässlich, sondern dass wir immer respektvoll und ehrevoll mit diesen Menschen umgehen. Nun gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was Gott gehört. Diese Antwort überraschte sie. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg. Damit hatten sie nicht gerechnet. Jetzt wussten sie nicht mehr, was sie sagen sollten. Mussten sie erst zurück und eine neue Sitzung machen und besprechen, was machen wir denn jetzt? Mit diesem Jesus, dem kommen wir nicht so einfach bei. Den kann man nicht so einfach austricksen. Ja, also, Feinde war das erste Thema. Wer mit diesem Jesus lebt, wer mit Gott lebt, der wird Feinde haben. Aber nur weil jemand Feinde hat, heißt es nicht, dass er automatisch mit Gott lebt. Da muss man sich selber prüfen. Zweitens, Jesus lässt sich nicht so einfach austricksen. Ehrlichkeit gegenüber Gott und Jesus ist alternativlos. Ist alternativlos und ist eine Einladung, ganz ehrlich zu sein. Und respektiert, lasst uns bitte den Herrn des Raums respektieren, den wir gerade betreten oder in dem wir uns befinden. Sei es die Schule oder eine Behörde oder ein Taxi oder ein Bus oder ein Krankenhaus. Egal wo wir sind. Überall gibt's Herren oder Herrinnen, die Gott eingesetzt hat. Lasst uns bitte diese Menschen respektieren und sie respektvoll behandeln, so wie es das Evangelium fordert. Ich wünsche euch Gottes Segen.